Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn. Und ich habe diese Themen dabei. Was exzessive Gewalt in Kriegen befördert. Was an der Bewältigung der Corona-Pandemie historisch ist. Gender Pay Gap, warum Frauen in Ostdeutschland im Schnitt besser dastehen. Und was Richard Wagner und Karl Marx gemeinsam hatten und was nicht. Der Schwerpunkt der Sendung heute. Zuerst aber zurück in die 1970er Jahre, als ein Krieg in Nahost eine Energiekrise auslöste.
Ich würde das so als die erste Globalisierungskrise bezeichnen.
Der Spiegel titelt Folgen der Ölkrise, Ende der Überflussgesellschaft.
Ein Buch hieß, glaube ich, das Selbstmordprogramm.
Also es ist sozusagen die Idee, dass die Wohlstands- und Wachstumssteigerung der vergangenen Jahrzehnte in Zukunft nicht mehr möglich sein werden.
Die Ölpreiskrise, die Sorge vor knapp werdender Energie, steigenden Preisen haben das Leben vieler Menschen damals geprägt. Die Folge: Unsicherheit und ja, auch Angst. Luca Rese-Knauf über Verbindungen zum Heute und darüber, wie nachhaltig die Erfahrungen und Konsequenzen aus der damaligen Krise waren.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor den Auswirkungen der Energiekrise müssen nach einhelliger Auffassung des Bundestages vor allem die Arbeitsplätze gesichert werden.
Die Tagesschau könnte fast von heute sein.
Dieses Ziel, so betonte heute Bundeskanzler Brandt in einer Regierungserklärung vor dem Parlament in Bonn, müsse Vorrang vor dem privaten Komfort haben.
Es ist 1973, Willy Brandt ist Kanzler, der Bundestag ist in Bonn und die Ölpreiskrise bricht aus. Der weltweite Verbrauch ist so hoch wie nie. Die Bedeutung der USA auf dem Weltölmarkt nimmt ab und die arabischen Länder der OPEC, der Organisation erdölexportierender Länder, gewinnen an Marktmacht. Dann eskaliert erneut der Nahostkonflikt.
Die arabischen Länder der OPEC verkünden, dass sie von nun an jeden Monat 5% weniger Öl fördern werden, bis die Israelis sich aus den besetzten Gebieten zurückziehen und von diesen Lieferbeschränkungen alle Länder betroffen sind, die keine deutlich pro-arabische Position einnehmen.
Rüdiger Graf, Historiker unter anderem für die Geschichte von Öl und Energie am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Zu spüren sind die Förderbeschränkungen erstmal nicht, aber schon die Erwartung, dass in absehbarer Zeit 15% weniger Öl da sein wird, stiftet Angst in Politik und Gesellschaft. Man sucht nach schnellen Lösungen.
Grundsätzlich gibt es verschiedene Strategien. Man kann jetzt Öl woanders herbeziehen. Man kann Öl durch andere Energieträger ersetzen. Das beides dauert aber sehr, sehr lange. Das Einzige, was in der akuten Krise was hilft, ist Energie einsparen.
Hallo Sie.
Ja?
Können Sie nicht mal die Dusche abstellen?
Ein Spot damals im Fernsehen, der zum Energiesparen aufrief.
Was ist denn los?
Müssen Sie eigentlich so lange duschen? Das ist doch einfach Energieverschwendung.
Was heißt verschwenden? Die Miete muss ich sowieso bezahlen. Das Geld für das warme Wasser ist ja drin. Sparen lohnt sich einfach nicht.
So, meinen Sie?
Ein strahlender Wintertag mit Temperaturen von 10 Grad unter Null. Auf der Autobahnzufahrt nach Süden führen Spaziergänger ihre Dackel aus.
Auch die autofreien Sonntage brannten sich in die Erinnerung vieler Deutscher ein. Spielende Kinder und Fahrräder auf den sonst vielbefahrenen Autobahnen und Landstraßen. Es wurde ein Tempolimit verhängt und diskutiert über die Dauer von Weihnachtsbeleuchtung. Auf politischer Seite verabschiedete der Bundestag ein Energiesicherungsgesetz. Es gab der Regierung im Krisenfall weitreichende Eingriffsrechte in den Energiemarkt. Die Risiken der Globalisierung schienen mit einem Mal auf dem Tisch zu liegen.
Ich würde das so als die erste Globalisierungskrise bezeichnen.
Frank Bies, Professor für europäische Geschichte an der University of California in San Diego.
Das Ausmaß der Integration der Weltwirtschaft von 1913 wurde eigentlich erst in den 70er, 80er Jahren wieder erreicht. Ja, weil dazwischen eben diese Kriege und die Nachkriegszeit kamen. Und dass eigentlich erst in den 70er Jahren wieder so eine vernetzte Welt entstanden ist, wie sie vielleicht vor dem Ersten Weltkrieg schon mal existiert hatte. Aber damit natürlich auch so diese Abhängigkeiten und Verflechtungen deutlicher geworden sind.
Das Öl wurde in Deutschland nicht wirklich knapp, aber Preissteigerungen machten sich in allen möglichen Bereichen bemerkbar. Es entsteht ein neues Bewusstsein für globale Zusammenhänge und es wird deutlich, Energie ist Sicherheitspolitik.
Vielleicht sind halt die 70er Jahre so der Anfang unserer Gegenwart, wo so dieses Umweltbewusstsein zum ersten Mal entstanden ist und sich natürlich jetzt auch fortentwickelt hat.
Energie, so wird es vielen Menschen klar, ist nicht nur Sicherheits-, sondern auch Umweltpolitik. Ein oft schwer vereinbarer Zielkonflikt. Die energiepolitische Reaktion war, erstmal eine Energiepolitik zu entwickeln.
Es gibt im Grunde bis Anfang der 70er Jahre keine kohärente Energiepolitik. Also kurz vor der ersten Ölkrise setzt die Bundesregierung zum ersten Mal ein Energieprogramm auf. Bis dahin gibt es Kohlepolitik, Atompolitik, Ölpolitik, aber da wird das sozusagen zu einer kohärenten Strategie.
Dann waren es nicht zuletzt die politischen Reaktionen auf die Ölpreiskrise der 70er Jahre, die zu Deutschlands heutiger energiepolitisch verzwickten Lage beigetragen haben.
Eine der ersten Sachen, die Willy Brandt macht, ist, dass er beim Wirtschaftsministerium nachfragen lässt, wie weit könnten wir unsere Öl- und Gasimporte aus der Sowjetunion steigern, ohne in einem Bereich kritischer Abhängigkeit zu geraten. Und die sagen dann so Pi mal Daumen 10%. Und dementsprechend werden diese Importe gesteigert.
Die Energiesparmaßnahmen der 1970er Jahre zeigten über die Krise hinaus Wirkung. Vorschriften zur Wärmedämmung beim Häuserbau, Energieeffizienzstandards für elektrische Geräte.
Die aber auch ambivalent sind. Also für diese technischen Geräte gibt es dann die Rebound-Effekte, dass in dem Moment, wo ein Gerät energieeffizienter wird, die Leute anfangen, sich einen zweiten Kühlschrank oder eine Tiefkühltruhe zu kaufen, dass die Wohnungen zwar besser gedämmt werden, aber die Quadratmeterzahl, auf der man wohnt, zunimmt. Das heißt, man heizt eben auch mehr.
In Teilen der Bevölkerung haben sich die Erfahrungen aber durchaus eingebrannt. Dass Energie ein kostbares Gut ist, ist eine Erkenntnis der 70er Jahre.
Gleichzeitig ist es aber so, dass es eben eine enorme Energievergessenheit gibt. Ja, wir unterhalten uns gerade über Zoom und wissen nicht genau, was die Energiebilanz unseres Zoom-Gespräches gerade ist, die aber signifikant ist. Also auf der Bewusstseinsebene hat es, glaube ich, schon einen Effekt gehabt. Auf einer Verhaltensebene wäre ich deutlich skeptischer.
Bei den oberflächlichen Gemeinsamkeiten der Energiekrise der 70er Jahre zur aktuell drohenden Energiekrise drängt sich natürlich die Frage auf, kann man sich nicht von damals etwas abgucken? Frank Bies meint dazu.
Naja, das ist immer schwierig, so diese Frage aus der Geschichte lernen, weil sich die Situationen dann natürlich doch immer ziemlich unterscheiden voneinander. Also es ist wahrscheinlich schon auch wichtig, sich über die unbeabsichtigten Begleiterscheinungen von vermeintlichen Lösungen im Klaren zu sein. Also dass damit halt eben auch wieder vielleicht Kosten verbunden sind.
Und Rüdiger Graf sieht eine Lehre darin, sich nicht durch zu einseitige Importe abhängig von anderen Ländern zu machen. Und natürlich alternative Energien.
Die große alternative Energie der 1970er Jahre war die Atomenergie noch, die massiv staatlich gefördert worden ist. Und was es uns nochmal zeigt, was wir durch den Klimawandel ohnehin schon wissen, ist, dass wir einen massiven Ausbau erneuerbarer Energien brauchen, um genau solche Abhängigkeitskonstellationen zu vermeiden.
Die Berichte über die mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine haben international Bestürzung ausgelöst. Noch gibt es viele offene Fragen über Tathergänge und Verantwortliche. Für Historiker, die sich mit kriegerischen Auseinandersetzungen in der Moderne beschäftigen, kommen solche Berichte nicht überraschend. Was weiß die Forschung über die Rahmenbedingungen von Kriegsverbrechen? Patrick Seibel berichtet.
Die Geschichte bewaffneter Konflikte seit dem 20. Jahrhundert ist voller Berichte über Kriegsverbrechen. Vor allem sogenannte hybride Kriege, in denen sich nicht nur zwei reguläre Armeen gegenüberstehen, sondern in die auch inoffizielle Kämpfer und Kampfverbände involviert sind, werden häufig von Gewaltexzessen begleitet. Der Historiker Bernd Greiner hat darüber geforscht und eine vielbeachtete Studie über das von US-Soldaten verübte Massaker von My Lai im Vietnamkrieg veröffentlicht. Für ihn passen die Berichte aus der Ukraine zu historischen Forschungsergebnissen über frühere Konflikte.
Das überrascht mich keineswegs, denn das ist ein Kennzeichen aller asymmetrischen Kriege, also von Kriegen, in denen David gegen Goliath kämpft, in denen die eine Seite über eine vermeintlich überlegene Bewaffnung verfügt und die andere Seite aus einer Position der Unterlegenheit heraus kämpft. Dass diese asymmetrischen Kriege für Gewaltexzesse anfällig sind, kennen wir aus den Beispielen Algerien, Vietnam, Irak, Afghanistan, um allein Beispiele aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu zitieren.
Auch wenn noch viele Fragen zu Einzelheiten der Geschehnisse in der Ostukraine offen sind, erkennt Bernd Greiner drei Faktoren, die das dortige Geschehen in eine Kontinuität stellen mit Erfahrungen aus anderen Kriegen. Erstens, dass den russischen Soldaten offenbar teils nicht klar war, in was für einen Krieg sie da zogen.
Die zweite ist, dass diese in der Ukraine eingesetzten russischen Truppen schlecht geführt werden. Das dritte Kriterium, das Vergangenes mit Gegenwärtigem verbindet, ist, dass offenbar viele dieser Truppen miserabel ausgebildet sind.
Und wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es zu exzessiven Gewalthandlungen der Soldaten gegen Zivilisten kommt. Ausgelöst werden diese teils auch durch das Gefühl von Angst.
Angst spielt in dem Zusammenhang eine ganz elementare Rolle. Insofern, als wir diese Gewaltexzesse sehr oft vorfinden bei Truppen, die mehr oder weniger ziel- und orientierungslos in ihren Einsatz geschickt werden, die in einer fremden Umgebung agieren, die sie überfordert und die sich Angriffen eines scheinbar unterlegenen Gegners ausgesetzt fühlen, auf die sie sich keinen Reim machen können. Das sind Situationen, die für Angstzustände elementar sind.
Angst ist eine mächtige Emotion. Dass sie Gewalt auslösen kann, ist in der Psychologie lange bekannt. Die Entscheidung für oder gegen Gewalt fällt aber nicht automatisch. Sie wird begleitet von der Bewertung der Situation. Wenn sich Menschen in Angst zur Gewalt entschließen, dann geschieht dies im Normalfall als Reaktion auf eine als Bedrohung bewertete Situation, die keine Fluchtmöglichkeit offen lässt. Im Krieg allerdings kann die Anwendung von Gewalt von einer reinen Reaktion in eine Eskalation münden, erklärt Julian Keil, Professor für biologische Psychologie an der Universität Kiel.
Ein wichtiger Schritt bei dem Sprung von Angst zu Gewalt ist ein Zwischenschritt über die Dehumanisierung eines Gegners. Also nehme ich mein Gegenüber als Menschen war.
Wenn eine solche Dehumanisierung stattfindet, das Gegenüber also nicht mehr als Individuum, als Mensch wahrgenommen wird, dann ändert sich auch der Charakter der Gewalt. Indem zum Beispiel der Gegner nicht mehr als Mensch, sondern etwa als Tier, auf das Jagd gemacht werde, angesehen wird. Gewalt als Belohnung quasi, um den Unerträglichen in einen psychologisch lustvollen Erregungszustand umzuwandeln. Das kann aus Sicht der biologischen Psychologie ein Mechanismus bei Kriegsverbrechen sein. Der Historiker Bernd Greiner hat aus Interviewprotokollen mit Tätern in Vietnam die Einsicht gewonnen, dass diese Gewalt auch als Mittel einsetzten, um die Kontrolle über eine unübersichtliche Situation zurückzugewinnen. Auch diese Motivation ist für den Psychologen Julian Keil plausibel.
Ein zweiter Aspekt, der da noch ganz wichtig wird, ist, dass in so einer Situation wie im Kontext von exzessiver Gewalt es natürlich auch zu einer Dissoziation kommen kann, also zu einer eigenen Erfahrung, dass die Situation nicht mehr der gelernten Realität entspricht. Mein Gegner trägt keine reguläre Uniform, also es gibt Angriffe aus dem Hinterhalt. Das kann dann eben zu so einem Erleben von die Regeln, die ich gelernt habe, die gelten hier nicht mehr, also zum Erleben von Unwirklichkeit führen, das dann eben auch wieder zu diesem gewalttätigen Verhalten beitragen kann.
Von Dissoziation spricht die Psychologie, wenn zum Beispiel aufgrund von extremer Panik Teile der psychischen Funktionen sich voneinander trennen. Dabei kann sich beispielsweise die Wahrnehmung eigenen Handelns vom eigenen Körper, vom eigenen Ich, von der Erinnerung abspalten. Die Folgen sind dann beispielsweise Gedächtnislücken nach extrem traumatischen Erlebnissen. Aus den Quellen über frühere Kriegsverbrechen wissen wir, so der Historiker Bernd Greiner, wie schnell entgrenzte Gewalt zur Gewohnheit werden kann.
Also es gibt Interviews mit an Massakern beteiligten Soldaten aus verschiedenen Kriegen, in denen einerseits gesagt worden ist, ja, es gab diese Hemmschwelle, also gegenüber Unbewaffneten in dieser Weise exzessive Gewalt an den Tag zu legen, praktisch zum Mörder zu werden. Aber in dem Moment, wo es einmal gemacht worden ist, wäre es einfach gewesen. Danach.
Greiner betont zugleich, wie wichtig bei solchen Vorgängen äußere Faktoren sind. Lässt die Führung die Soldaten etwa bei Racheakten bewusst gewähren, erhöht das die Wahrscheinlichkeit von Kriegsverbrechen massiv. Was dem Psychologen Julian Keil wichtig ist, auch Soldaten müssten ihrer Angst nicht hilflos gegenüberstehen. Es gäbe, auch wenn die äußeren Umstände in Kriegen dramatisch schwieriger sind als im zivilen Leben, immer noch die Subjektautonomie.
Denn wir haben immer noch jedes Individuum, jeder Mensch die Möglichkeit, auch handelnd einzugreifen. Das sind keine Automatismen, sondern es gibt die Handlungskontrolle, Handlungsinhibition, die Möglichkeit, auch von gewalttätigen Handlungen zurückzutreten.
Was sind die Rahmenbedingungen von Kriegsverbrechen? Patrick Seibel über Erkenntnisse aus Gewaltforschung und Psychologie. Lockdown, Kontaktbeschränkungen und Regeln, Schulschließungen, Masken, Eingangskontrollen. Im April 2020, da war uns noch nicht klar, was alles folgen würde und wie lange. Dass einem etwa größere private Treffen verboten werden. Das war vor dem Corona-Ausbruch ja nahezu undenkbar. Jetzt, 2 Jahre später, im April 2022, zeichnet sich eine neue Phase der Corona-Pandemie ab, wo es aktuell so aussieht, dass das Schlimmste durch ist. Rund 76% der Menschen in Deutschland sind geimpft, bei den über 60-Jährigen sogar fast 90%. Ist das ein historischer Moment, den wir aktuell bei all den Diskussionen darüber vielleicht nur nicht erkennen? Darüber möchte ich sprechen mit Professor Dr. Malte Thiessen, Medizinhistoriker an der Universität Oldenburg und dem LWL-Institut für Westfälische Regionalgeschichte in Münster. Herr Thiessen, für viele Menschen waren die vergangenen 2 Jahre eine harte Zeit, auch wegen der Corona-Maßnahmen und ihren Folgen. Viele hatte das ja auch geschockt durchaus, was da ergriffen wurde. Sie nicht, oder?
Also geschockt tatsächlich nicht, da haben Sie recht, aber überrascht war ich zum Teil dann doch. Und zwar überrascht insofern, weil wir seit März 2020 Eindämmungsmaßnahmen erlebt haben, die letztlich ja eine ganze Gesellschaft auf Pause gestellt haben. Und das gab es noch nie zuvor. Es gab immer mal regionale Eindämmungsmaßnahmen so, oder Quarantäne für ganze Städte, das kennen wir aus früheren Zeiten, aber ganze Gesellschaften auf Pause, das ist eben neu. Allerdings war ich wegen dieser Maßnahmen durchaus positiv überrascht, auch wenn das heute vielleicht etwas unpopulär klingt. Ja, denn die Corona-Maßnahmen dienten seit 2020 ja vor allem der Schutz der vulnerablen Gruppen, dem Schutz der Alten, der Kranken, der Risikogruppen. Und auch das war nämlich neu. Risikogruppen galten in früheren Pandemien immer oft als ja so eine Art Kollateralschaden. Und den Tod der Alten bedrohten nahm man so hin. Und deshalb war das 2020 ganz anders. Und das hat mich überrascht und insofern auch ganz positiv überrascht.
Um da mal auf den Stand zu kommen, historisch, wann gab es denn das erste Mal wirklich organisierte Maßnahmen zur Seucheneindämmung? Was wurde da in der Geschichte gemacht früher?
Also Absondern und Wegsperren, das gab es eigentlich schon sehr, sehr lange. So richtig organisierte Maßnahmen kennen wir vor allem seit dem 14. und 15. Jahrhundert. In Italien wurden da zum Beispiel ganze Städte unter Quarantäne gestellt und es gab Gesundheitspässe, mit denen dann der Reiseverkehr kontrolliert wurde, so ganz vergleichbar eigentlich schon wie heute. In der Bundesrepublik erleben wir solche Maßnahmen zuletzt in den 1960er Jahren. Denn in der Zeit werden die Pocken immer wieder nach Deutschland eingeschleppt und dann werden zum Teil ganze Kreise unter Quarantäne gestellt, auch Menschen isoliert durchaus und Massenimpfungen gegen Pocken durchgeführt. Damals aber übrigens auch freiwillig. Wenn wir das 20. Jahrhundert insgesamt allerdings ansehen, ist viel interessanter noch, dass meistens sehr wenig gemacht wurde. Also bei der spanischen Grippe zum Beispiel, da kennen wir nichts Vergleichbares. Da werden Schulen höchstens dann geschlossen, wenn einfach die Lehrer krank sind oder die Lehrerinnen. Fabriken oder Verkehr, das wurde sowieso offen gelassen, denn Wirtschaft ging früher immer ganz klar vor Gesundheit. Und auch deshalb erleben wir jetzt tatsächlich etwas Neues, weil eben Gesundheit dann doch auch vor Wirtschaft ging und wir diese Eindämmungsmaßnahmen eben durchaus auch auf Kosten dann wirtschaftlicher Einschränkungen dann durchgezogen haben.
Früher wurde also sozusagen erst was getan, wenn das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen war. Was war denn da das Härteste, wenn Sie zurückschauen, was da gemacht wurde?
Also bei harten Maßnahmen gegen solchen, da denken wir schnell an ein finsteres Mittelalter, in dem dann Menschen isoliert oder vielleicht sogar dann einfach dem Tod überlassen wurden. Das gibt es auch, zum Beispiel bei der Absonderung von Leprakranken, das war oft eine Todeserklärung. Oder berühmt-berüchtigt Pogrome gegen jüdischgläubige Menschen in Pestzügen, die dann eben verfolgt und zum Teil auch getötet wurden. Das Härteste an der Seuchenbekämpfung liegt allerdings noch gar nicht so weit zurück und auch geografisch ganz nahe, nämlich hier in Deutschland. Im Nationalsozialismus war die Seuchenbekämpfung ganz besonders barbarisch, wirklich unmenschlich. Nehmen wir nur als Beispiel die Angst vor dem Fleckfieber während des Zweiten Weltkriegs. Die Deutschen fürchteten sich vor dem Osten, vor Osteuropa, als Seuchenherd, wie es hieß. Und Juden oder Russen, wie es damals hieß, galten dann als Seuchenbringer, die dann eben auch ausgerottet werden sollten. Der deutsche Vernichtungskrieg im Osten, das war eben auch ein Krieg gegen die Seuche. Und auch die Menschenversuche in Konzentrationslagern sind ein Beispiel, wie weit die Seuchenbekämpfung gehen kann. Denn die Menschenversuche waren oft zum Testen von Impfstoffen. Zum Teil wurde da fahrlässig oder bewusst sogar der Tod von Häftlingen dann in Kauf genommen. Also das Härteste ist zum Teil noch gar nicht so lang her.
Sie haben jetzt eben auch gesagt, Geschäfte, Schulen, das wurde dann in Fällen früherer Seuchen erst geschlossen, wenn eigentlich nichts mehr ging. Gab es dann da, wie jetzt in der Pandemie, dann auch Ansätze oder Konzepte, Hilfen, die Folgen abzumildern?
Also die Folgen von Pandemien waren in früheren Zeiten deutlich schlimmer und sie waren vor allem deshalb schlimm, weil es eben die sozialen Absicherungssysteme nicht in dem Maße gab, das Gesundheitswesen nicht gab. Und das traf vor allem die Ärmsten, die mit vielen Kindern, weil ja nicht nur die Seuche selbst dann irgendwie damit klarkommen mussten, mit den Erkrankungen, mit dem Leid, sondern eben auch mit Arbeitsausfällen, dass man dann eben auch rausgeworfen wurde, wenn man nicht mehr zur Arbeit erschien, weil man zu Hause jemanden pflegen musste. Alles das hatte sozusagen lange Nachwirkungen, das heißt, die Pandemie war auch nach der Pandemie dann noch lange nicht vorbei und die sozialen Folgen waren zum Teil sehr weitgehend für weite Teile der Bevölkerung.
Jetzt war es ja auch in dieser Pandemie und ist es auch nach wie vor noch so, dass es auch im Schnitt oder teilweise ärmere, schlechter gestellte, weniger privilegierte härter trifft und getroffen hat als eben besser gestellte, das wissen wir inzwischen. Wenn Sie das vergleichen mit früher, ist da trotzdem ein Schritt nach vorne gelungen?
Also sagen wir mal so, im Vergleich zu früher haben wir heute zumindest das Bewusstsein stärker, dass eben Seuchen die großen Ungleichheitsmacher sind. Und der Versuch, zumindest ein Stück weit gegenzusteuern, ein Stück weit zu kompensieren, ist auch in dem Bewusstsein entstanden, dass Seuchen eben zwar die sozialsten aller Krankheiten sind, weil sie ganze Gesellschaften treffen, dass sie aber extrem unsozial und ganz unterschiedliche Folgen mit sich bringen. Und ich hoffe, dass wir da auf einem Weg sind, dass wir besser lernen, dass wir zum Beispiel Familien, die das Homeschooling nicht so gut ausbessern können, oder Menschen, die eben im Pflegebereich sind, dass wir da rangehen und stärker eben die sozialen Folgen auch dann abfedern. Ich glaube, dass Corona gezeigt hat, dass das notwendig ist und dass das Bewusstsein so langsam in die Richtung jetzt geht, wäre zumindest meine Hoffnung.
Es hätte ja auch einen direkten Effekt in der Pandemiebekämpfung, denn früher wie heute ist es ja so, dass zum Beispiel beengte Wohnverhältnisse dann letztlich auch ein Treiber sind, zum Beispiel.
Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Hinweis. Seuchen wittern nicht Armut sozusagen, als dass sie sich jetzt die Schwächsten oder die Ärmsten bewusst aussuchen, sondern Seuchen sind immer die Folge sozialer Verhältnisse. Und da, wo es eng ist, da, wo man keine Möglichkeit hat, zu isolieren, auszuweichen, sich gut zu ernähren oder einfach auch auszuruhen, da schlägt die Seuche und auch Corona natürlich dann besonders hart zu. Und das ist in der Tat ein Armutszeugnis auch heute, dass Corona ein Stück weit ein Seismograph des Sozialen ist. Corona macht also sichtbar, wo es kneift, wo es brennt in der Gesellschaft. Und da ist Corona leider tatsächlich durchaus vergleichbar mit früheren Pandemien.
Vieles, was wir jetzt in den vergangenen 2 Jahren erlebt haben, hat uns ja direkt eingeschränkt, betroffen. Ich lese gerade auch ein Buch über einen Pestausbruch Anfang des 20. Jahrhunderts und da wird geschildert, wie sich die Wut der Menschen eben bei Folgen, bei Maßnahmen auf diejenigen richtet, deren Aufgabe es ist, alles einzudämmen, also zum Beispiel Seuchenärzte. Der Zorn richtete sich also quasi auf den Überbringer der schlechten Nachricht. War das so und entdecken Sie so etwas auch heute?
Seuchen sind tatsächlich immer große Motoren für Sündenböcke, für Stigmatisierung. Es gibt den einen Fall, dass man insbesondere soziale Randgruppen schnell noch stärker ausgrenzt oder sogar verfolgt. Die werden dann sozusagen als Schuldige ausgemacht, auch weil man sich vielleicht ein Ventil suchen will. Ich will das damit nicht entschuldigen, aber da gibt es eben dann grausame Szenen. Und das zweite ist tatsächlich, dass die helfen, die schützen, die warnen, dass die tatsächlich besonders betroffen sind. Also genau die Überbringer schlechter Botschaften, die dann ins Fadenkreuz geraten. Das hängt hängt auch damit zusammen, dass Vorsorge, Prävention immer mit einem Paradoxon verbunden ist. Je besser die Maßnahmen helfen, je mehr man schützt, desto weniger sieht man die Seuche. Und gerade die, die dann sich besonders einsetzen für die Seucheneindämmung, für den Schutz aller, die werden dann schnell angeklagt, ach, ihr habt doch übertrieben, reine Hysterie, und sind dann schnell, stehen dann schnell in der Kritik als, ja, als Bremser oder als hysterische Menschen, die sozusagen einfach nur die Gesellschaft dicht machen wollten. Und deshalb gibt es tatsächlich solche Ausbrüche immer wieder, auch in früheren Zeiten. Auch da ist dann Corona tatsächlich zum Teil durchaus vergleichbar eben mit früheren Pandemien.
Da man das aber ja weiß, könnte man ja eigentlich bei der Planung eines Pandemiemanagements quasi einkalkulieren, dass die Überbringer der Botschaften ganz besonders weit vorne dem Unmut der Menschen ausgesetzt sind und entsprechend quasi da überlege ich jetzt gerade, um mal einen Schlussstrich zu ziehen. Jetzt, wir hatten nach noch nicht einmal einem Jahr, das muss man ja auch mal sagen, einen Impfstoff und mal jetzt zurückgeblickt, auch das, was Sie gerade eingeordnet haben. Was für ein Meilenstein ist das eigentlich?
Also die schnelle Erfindung eines Impfstoffes und die schnelle Einführung ist ein Meilenstein, mehr sogar noch, die ist wirklich eine Revolution. In historischer Perspektive gibt es das, hat es das noch nie gegeben. Sowohl die schnelle Impfstoffentwicklung ist einzigartig und wirklich ein Hoffnungsschimmer, als auch die schnelle Einführung. Dafür muss man wissen, dass alle früheren Impfprogramme sich immer nur an einzelne Altersgruppen richteten, oft nur an Kinder oder Jugendliche in den Blick nahmen. Dass wir eine ganze Gesellschaft durchimmunisieren, wie es jetzt das Ziel ist bei Corona, das hat es in dem Ausmaß noch nicht gegeben und deshalb sind wir, so sehr ich mir die Impfquote auch höher wünschte, doch schon einen beachtlichen Schritt nach vorne gekommen. Das kann sich immerhin sehen lassen, auch wenn wir jetzt viel Arbeit investieren müssen, um eben die Prozente noch höher zu bekommen. Aber in historischer Perspektive ist es einzigartig, eine ganze Gesellschaft zu immunisieren und dass das doch bei vielen dann auch sehr, sehr gut geklappt hat, das könnte vielleicht auch ein Hoffnungsschimmer sein, dass wir dann doch mit der Pandemie dann demnächst endlich durchkommen.
Sollten wir also mehr auf das schauen, was geschafft wurde und geleistet wurde, das jetzt in den vergangenen 2 Jahren?
Also wenn man im 20. Jahrhundert zurückblickt, ist Corona tatsächlich, hat viele Schattenseiten. Also die soziale Ungleichheit beispielsweise finde ich nach wie vor ein Armutszeugnis, die deutlich geworden ist, aber wirklich auch viele Erfolge. Dass wir die ganz große Mehrheit der Deutschen sehr solidarisch gehandelt haben. Dass wir nach wie vor immer noch Masken tragen, die ganz große Mehrheit. Dass wir uns impfen lassen, nicht nur für uns, sondern eben für andere mit. Und dass wir tatsächlich den Blick haben, eben nicht nur für unsere Gesundheit, sondern die für andere, das scheint mir tatsächlich eine fast schon beruhigende Bilanz zu sein, oder die Corona-Pandemie. Das hört sich zynisch an, weil immer noch jeden Tag viel zu viele Menschen sterben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zum Teil auch zurückblicken, 2020, 2021, wie weit wir zusammengehalten haben, weil auch heute noch Anstrengungen notwendig sind, um die Schwachen, die momentan besonders bedroht sind, weiterhin zu schützen. Deshalb glaube ich, aus den Erfolgen und aus dem, was gut gelaufen ist, dass wir uns das jetzt vor Augen halten, um eben am Ball zu bleiben, das, glaube ich, könnte eine gute Bilanz sein, die wir heute ziehen können, jetzt nach knapp 2 Jahren.
Seuchen früher und heute und wie wir jetzt im April 2022 in der Corona-Pandemie dastehen, auch auf Basis dieses Wissens. Der Medizinhistoriker Malte Thiessen, vielen, vielen Dank.
Danke Ihnen, Frau Kühn.
Und dann, wer sich gefragt hat, welches Buch das ist, das ich da gerade lese, das ist Die Nächte der Pest von Orhan Pamuk über einen Pestausbruch im Jahr 1901 und noch mehr zur Einordnung der Corona-Pandemie. Dazu hat Malte Thiessen auch etwas publiziert. Auf Abstand, eine Gesellschaftsgeschichte der Corona-Pandemie heißt sein Buch im Campus Verlag. Der Gender Pay Gap, so wird die Differenz zwischen Einkommen von Männern und Frauen auch genannt. 18% waren es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 2021 in Deutschland. Was dieser Durchschnittswert aber verdeckt, dass dies in den ostdeutschen Bundesländern anders aussieht. Da verdienen Frauen nur 6% weniger als Männer. Die wenigen Landkreise, in denen Frauen im Schnitt besser verdienen, sind alle im Osten. Und aus Thüringen kommen heute Zahlen, dass die Einkommensdifferenz dort noch mal kleiner geworden ist. Woran liegt das? Darum ging es auch auf der Konferenz Frauen, die Kraft des Ostens, der Friedrich-Ebert-Stiftung in Erfurt. Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard hat sie verfolgt.
Die Jahre 1989 und 90 waren für jeden und jede im Osten ein Einschnitt. Berufliche Veränderungen, neue Produkte, neue Versicherungen, neue Gesetze, neue Autos, neue Obstsorten, neue Arbeit oder Arbeitslosigkeit. Letztere traf überdurchschnittlich oft Frauen. 1990 waren in Deutschland 4 von 10 arbeitslosen Frauen Ostdeutsche. Der Arbeitsmarktforscher Michael Beer aus dem Thüringer Wirtschaftsministerium betont,
dass in den unmittelbaren Nachwendejahren 2/3 aller Arbeitslosen in Thüringen Frauen waren. Frauen hat der Strukturbruch nach der Wende viel stärker ins Kontor gehauen als bei den Männern.
Frauen hätten in den Jahren nach 1989 durch den Strukturwandel, aber auch durch gewandelte Rollenbilder nach dem Ende des DDR-Sozialismus, der auf Vollbeschäftigung aller setzte, durch ein noch tieferes Tal gehen müssen als Männer und schafften es dennoch erstaunlich oft.
Männer brechen, Frauen lassen sich biegen. Frauen sind unglaublich elastisch mit der neuen Situation umgegangen, natürlich auch unter Inkaufnahme von Gehältern, enorme Friktion, ganz neuer Neustart im neuen Beruf.
So sahen es auch die Frauen auf einem Podium der Friedrich-Ebert-Stiftung in Erfurt. Es ging darum, wie sich Ostsozialisation und Umbrucherfahrung auf ihre Leben ausgewirkt haben. Sie fanden, die ostdeutschen Männer seien schlechter durch die 90er Jahre gekommen. Zu viel Wundenlecken, zu viel Kränkung, zu viel Sorge vor dem Statusverlust, während sie die Frauen zugepackt hätten, um die Familie zu ernähren, um nicht arbeitslos zu werden oder zu bleiben. Eine dieser Frauen ist Heike Taubert, Jahrgang 1958. Sie hatte ursprünglich Informationstechnik studiert. Auch sie musste sich neu orientieren.
Naja, das war jetzt nicht so doll. Ne? Es war so, dass ich nach unterschiedlichen Etappen dann im Krankenhaus in Ronneburg gearbeitet habe und meine Chefin einfach gesagt hat, Frau Taubert, hier können Sie nicht bleiben. Ich will jetzt hier Chefin sein, aber ich habe Sie schon mal einen Bürgermeister verkauft. Ne? So bin ich Stadtkämmerin geworden.
Inzwischen ist Heike Taubert Thüringer Finanzministerin. Dennoch sieht sie ihre Grundsätze im Selbstverständnis ihrer Jugend verankert.
In der sozialistischen Produktion, wie das damals hieß, da waren ja auch alle gleich. Ne? Waren alle gleich. Und vielleicht ist das auch was, was wir an Selbstbewusstsein beschrieben wird. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Mitgenommen, Frauen gehen arbeiten.
Und diese Haltung haben die jungen ostdeutschen Frauen von ihren Müttern und Großmüttern übernommen, bestätigt Daniela Kolbe. Sie besuchte 1989 noch die Grundschule in Schleiz in Ostthüringen.
In meiner Generation hat, glaube ich, so diese DDR-Erzählung von der Traktoristin, von der Mutti, die früh zur Arbeit geht, wirklich voll durchgeschlagen, sodass ich als Kind wirklich den Eindruck hatte, okay, natürlich geht jede Frau arbeiten und natürlich geht das Kinder und Beruf. Die Frage stellte sich ja so gar nicht, sondern das war eine gelebte Normalität.
Daniela Kolbe hat Physik studiert, zur Sicherheit. Sie wurde Bundestagsabgeordnete. Heute ist sie stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung. Michael Beer hat den ostdeutschen Arbeitsmarkt an den Unis Jena und Chemnitz erforscht und beobachtet ihn noch immer sehr genau. Er hat Zahlen zu den Leistungen der Frauen vor und nach der Revolution 89.
Wir sind also in Ostdeutschland, ein gallisches Dorf am Rande des Rabenmütter-Imperiums. 51% der jungen Mütter in Ostdeutschland sind da spätestens 15 Monaten wieder in Beschäftigung. In Westdeutschland sind es 36%.
Wenn ostdeutsche Mütter wieder zu arbeiten beginnen, wenn die Kinder 1 bis 2 Jahre alt sind, dann mit durchschnittlich 16 Stunden pro Woche. Westdeutsche Mütter aber nur mit gut der Hälfte, mit 8,5 Stunden. Und das habe Konsequenzen.
Westdeutsche Frauen erreichen erst bei ihren Kindern kurz vor der Volljährigkeit ein Arbeitsvolumen, nämlich 22 Stunden im Schnitt, das ostdeutsche Frauen bereits bei Kindern im Alter zwischen 2 und 3 Jahren erreichen. Die westdeutschen Frauen akkumulieren von Jahr zu Jahr die Einkommenslücke gegenüber ihren Männern und können dann auch karrierepolitisch nicht mehr durchstarten. Beim zweiten Kind ist es in der Regel erledigt.
Alles entscheidend sei, neben der Einstellung zu Rollenbildern, zu Erwerbstätigkeit und Kindererziehung, die Frage, ob eine Kinderbetreuung möglich ist oder nicht. Diese Erfahrung machte auch Sabine Wosche. Sie war zur Revolution 89 gerade mit ihrem Studium der Feinwerktechnik fertig und wollte bei Zeiss in der Forschung arbeiten. Nach diversen Praktika und 3 Kindern kam alles ganz anders.
Die Kindergärten wurden geschlossen und ich als Elternsprecherin bin halt auch an die Front gezogen und habe dafür gekämpft, dass möglichst viele Kindergartenplätze erhalten bleiben. Und dieses Engagement hat mich damals in die Kommunalpolitik gebracht. Und das wiederum hat einen Kontakt hergestellt zum späteren Finanzdezernenten. Und der war Aufsichtsratsvorsitzender einer Heimstättengenossenschaft. Und er sagt, die brauchen da dringend einen technischen Vorstand. Ich habe gesagt, ich habe eigentlich keine Ahnung vom Bau, von Technik schon, aber nicht vom Bau. Er sagt, das macht alles nichts. Es kann nur besser sein, der es bis jetzt gemacht hatte, hatte von gar nichts Ahnung. Also.
Es ging gut, wie auch bei den anderen Frauen auf dem Podium, die natürlich besonders positive Beispiele sind. Sabine Wosche machte noch diverse Weiterbildungen in Wohnungswirtschaft. Heute ist sie Geschäftsführerin der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen. Eine verlässliche Kinderbetreuung wiederum, sagt Michael Bär, wirke sich auf die Geburtsstatistik aus. Im Osten seien nur halb so viele Frauen kinderlos wie im Westen.
Wenn ein Chef weiß, dass die Kollegin nach einem Jahr wiederkommt, dann kriegt man das über eine Schwangerschaftsvertretung überbrückt. Die Mutter ist ein verlässlicher Faktor, die kommt wieder und bleibt nicht weg. Selbst wenn sie das zweite Kind kriegt, dann verlängert sich das und so weiter. Das ist eine ganz andere Ausgangslage und dann sind auch die Kolleginnen ermutigt nach dem Motto, Mensch, der Chef ist ja gar nicht in Ohnmacht gefallen, als ich ihm mitgeteilt habe, dass ich schwanger werde.
Das biete beiden Seiten Sicherheit. Zur Beschäftigung, zum Kinderkriegen, zum Karrieremachen. So sind auch von den bundesweit wenigen Ostdeutschen in höheren Führungspositionen überdurchschnittlich viele Frauen. Die intensive Berufstätigkeit der Ostfrauen trage wesentlich dazu bei, dass der Fachkräftemangel die ostdeutschen Länder nicht schon viel früher getroffen habe. Anders als in den 90er Jahren sei der Osten gerade für Familien attraktiv. So sei Thüringen
so schön wie Bayern, nur ohne Kreuze. Und so schön wie Baden-Württemberg, nur mit Kitas.
Wenn morgen die neue Richard-Wagner-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin eröffnet, bleibt die bisherige Sonderausstellung zu Karl Marx stehen. Wer will, kann die Biografien dieser beiden, ja auf den ersten Blick völlig gegensätzlichen Zeitgenossen, also parallel betrachten. Was waren die Gegensätze, was die Gemeinsamkeiten? Ähnlich wie es auch Wissenschaftler in den vergangenen Jahren getan haben. Ob in einem Buch wie von Herfried Münkler oder wie Rahel Jäggi und Gerd Köhn auf einem Symposium des Deutschen Historischen Museums im vergangenen Jahr. Andreas Beckmann berichtet über den Ertrag dieser doppelbiografischen Betrachtung von Wagner und Marx.
Sie sind gewissermaßen Zeitgenosse, auch wenn Marx 5 Jahre jünger ist. Sie haben zentrale Ereignisse, die für sie lebensentscheidend sind.
Für den Berliner Politologen und Ideengeschichtler Herfried Münkler war schon das Grund genug, Karl Marx und Richard Wagner in einer Doppelbiografie zu beschreiben und nach ihrem bis heute anhaltenden Einfluss auf deutsche Mentalitäten und deutsches Geistesleben zu fragen. Und wenn man die beiden parallel betrachtet, wird zudem sichtbar, dass sie bei allen Unterschieden viele Gemeinsamkeiten hatten. Das beginnt damit, dass beide inspiriert waren vom ersten Versuch, in Deutschland eine Demokratie zu etablieren, der gescheiterten Revolution von 1848.
Beide haben dem revolutionären Projekt angehangen, Wagner im Übrigen als der sehr viel aktivistischere Revolutionär, der, wenn man bestimmten Berichten glauben darf, auch in seinem Garten Handgranaten versteckt hat, die dann ausgegeben werden.
Nachdem 1849 alle Aufstände niedergeschlagen waren, mussten beide fliehen. Wagner zog von Dresden in die Schweiz, Marx emigrierte nach England. Neben dem Schicksal des Exils ist beiden zudem gemeinsam, dass sie sich nicht nur mit den politischen, sondern ebenso mit den ökonomischen Verhältnissen der Zeit auseinandersetzten.
Man muss ja vielleicht bedenken, dass in diesem Zeitraum das, was man in heutigen Kategorien als eine Kapitalismuskritik oder Kritik der bürgerlichen Gesellschaft nennen würde, es ja in unendlich vielen Varianten gab.
Aus einer Vielzahl von Kapitalismuskritikern, betont der Frankfurter Historiker und Marxismus-Spezialist Gerd Köhnen, stachen beide heraus durch radikale Ansätze, die allerdings wenig gemein hatten.
Marx, glaube ich, kannte Wagner ja kaum. Also den hat er aus den Augenwinkeln nur wahrgenommen, hielt ihn für den Bayreuther Generalmusikdirektor. Ich meine, er ist ja gewissermaßen aus Marxens Perspektive ein Fürstenknecht geworden, gesponsert von Ludwig und so. Und umgekehrt weiß ich gar nicht, ob Wagner Marx zur Kenntnis genommen hat.
Was beide miteinander hätte verbinden können, war die Diskussion um Entfremdung. Dieser Begriff spielte für beide eine zentrale Rolle bei ihrer Kritik an der modernen Industrie, die sich im 19. Jahrhundert überall in Europa schnell ausbreitete. In deren Fabriken wurden Menschen nicht nur ausgebeutet, sondern zum Anhängsel von Maschinen degradiert. Diese Maschinen gaben den Takt der Arbeit vor und ließen den Menschen kaum noch Raum, eigene schöpferische Kräfte zu entwickeln.
Die Entfremdungsdiagnose selber, die lag gewissermaßen in der Luft. Ja, das war Zeitgeist.
Aber, ergänzt Rahel Jeggi, Professorin für Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin, es blieb umstritten, was mit dieser Diagnose anzufangen sei. Denn der Widerspruch der Zeit bestand darin, dass der industrielle Fortschritt einerseits den gesellschaftlichen Reichtum mehrte, wovon alle profitieren wollten. Andererseits ließ er einen Großteil der arbeitenden Massen materiell wie spirituell verarmen. Marx und Wagner zogen daraus grundsätzlich verschiedene Schlüsse.
Wenn man den Unterschied auf den Punkt bringen will, so würde ich sagen, Wagner ist so eine romantisch-moralisch-ethische Kapitalismuskritik, sehr stark fokussiert auf die persönlichen Merkmale, auf die Untugenden, eben das ungebremste Gewinnstreben.
Dieses Gewinnstreben geißelte natürlich auch Marx, aber in einem gesellschaftlichen Sinne, nicht als moralische Verfehlung.
Auch Marx hat hier eine normative, eine ethische Grundlage. Aber er ist interessiert daran, wie funktioniert das eigentlich? Welche Krisen, welche Widersprüche produziert das? Und das ist eben eine strukturelle Kritik.
Beider Kritik ist strikt antikapitalistisch. Aber Wagner sieht im Bürgertum, das den Kapitalismus vorantreibt und sich an ihm bereichert, vor allem Individuen, die ihren inneren moralischen Kompass verloren haben. Marx dagegen sieht eine Klasse, die gar nicht anders kann, als nach Profit zu streben. Der aber gleichwohl, historisch betrachtet, auch etwas Positives abgewinnen kann.
Wenn man sich das Marxische Kommunistische Manifest ansieht, findet man ja die, sagen wir, euphorischsten Beschreibungen fast da, wo er die Bourgeoisie beschreibt, wo er den Kapitalismus beschreibt, wie er alle alten Lebensweisen, wie die sich pulverisieren, in Luft auflösen werden, wie das Ständische verdampft, das Alte wird weggespült.
Vor allem der Glaube an Gott oder eine göttlich geschaffene Welt wird weggespült. Marx kann das feiern, denn er hängt dem Fortschrittsglauben der Aufklärung an. Wagner dagegen sieht darin einen emotional unersetzlichen Verlust. Dem stellt er sich zeitlebens mit revolutionärem Elan entgegen. Herfried Münkler macht diese Haltung vor allem am Opernzyklus Der Ring des Nibelungen fest.
Das Ende des Rings, also der Untergang der Götterwelt in den Flammen und das Scheitern Alberichs gewissermaßen im Rhein, nicht? Weil die Rheintöchter sich den Ring dann zurückholen und ihn wieder in Rohmaterial verwandeln, dass Wagner das gewissermaßen als einen revolutionären Vorgang begriffen hat. Revolutio in dem Sinne eines Kreislaufs und der Möglichkeit, wieder von vorne anzufangen.
Wagner will zurück zu einer Art Ursprung, von dem Mythen, vor allem deutsche Mythen, künden. In ihnen könnten die Menschen jene Erleuchtung finden, die sie zu sich selbst und wieder zueinander führen soll.
Das heißt dann ja auch in der Regieanweisung, dass die Menschen im Vordergrund stehen und das Geschehen staunend beobachten, würde heißen Götterdämmerung als Bedingung der Möglichkeit eines Neuanfangs.
Für Marx gibt es keinen Neuanfang. Und schon gar nicht verspricht er sich etwas davon, wenn Menschen ein Geschehen staunend beobachten. Für ihn machen sie ihre Geschichte selber, und zwar in Form von Klassenkämpfen. Das ist für ihn ein historisches Gesetz, unumstößlich wie etwa auch physikalische Gesetze. Der gesetzmäßige Geschichtsverlauf, glaubt Marx, habe die Menschheit ins Zeitalter des Kapitalismus gebracht. Und er werde sie am Ende auch dazu bringen, sich von dieser Form der Ausbeutung zu befreien.
Als der erste Band des Kapital erscheint, schreibt der Marx, das ist ein Triumph der deutschen Wissenschaft. Und damit meint er sozusagen die Art der Gründlichkeit und des Präzisen, des Durchdringens.
Diesen Glauben, historische und soziale Prozesse auf einen letzten Grund zurückzuführen und so verstehen zu können, bezeichnet Herfried Münkler als eine Geisteshaltung, die aus der deutschen Romantik stammt. Und als Zeitgenossen seien beide, Marx wie Wagner, von dieser Romantik beeinflusst gewesen.
Wagner, der sagt, ich muss gewissermaßen den Urgrund hinter den Geschichten und der Geschichte finden. Und das ist der Mythos, nicht? Als gewissermaßen der Grund oder die Wahrheit des Geschehens in der Welt. Und diese Musikdramen, die er als eine Bearbeitung des Mythos versteht, ist gleichzeitig der Versuch, das Wesen der Erscheinungen aufzuschließen, nicht? Und das hätte der Marx gesagt, na, das will ich auch, das Wesen hinter den Erscheinungen herauszufinden.
Anders als bei Wagner war dieses Wesen hinter der Erscheinung beim radikalen Religionskritiker Marx natürlich kein göttliches mehr. Aber überhaupt hinter den Erscheinungen ein Wesen zu vermuten, das trägt durchaus noch religiöse Züge.
Aber wie denn auch nicht?
Fragt Gerd Köhnen.
Sicher kann man in dieser Gesellschaftsvorstellung von Marx das auch finden. Klar, die Religion war doch das, was den ganzen Raum der menschlichen Geschichte ausgefüllt hat. Die Religion war ja nicht nur Bücher, Bibel oder sonst was, es waren Riten, das war alles, was den Alltag prägte, formte, das Jahr gliederte. Es war eine Lebensweise. Da überhaupt mal auszutreten und sich eine menschengemachte Welt vorzustellen, das war ja an sich schon ein weitreichender Gedanke.
Marx stammte aus einer Rabbinerfamilie, war aber als Sechsjähriger christlich getauft worden und löste sich später Schritt für Schritt aus aller Religion. Wagner hingegen sah im Reich der Götter die letzte Zuflucht vor einer Welt des entfesselten Kapitalismus und der voranschreitenden Moderne.
Es ist ja jedenfalls eine Mythenwelt. Wagner bewegt sich in dieser Welt. Er macht sich ja seinen eigenen Gottglauben. Sozusagen, das war ja eine völlig eigene quasi religiöse Mixtur. Ja. Marx war davon sicher nicht frei, aber sein Lebensmotto war an allem zweifeln.
Das schließt seine eigenen Schriften mit ein. Sein Hauptwerk, das Kapital, vollendet er nie. Nur der erste Band wird fertig und den schreibt er bei jeder Neuauflage nochmal um. Diese Zweifel und Selbstzweifel sind für Gerd Köhnen aber nicht Zeichen von Schwäche, sondern einer Weltoffenheit, die Marx sein Leben lang auszeichnete, auch wenn er der deutschen Sozialdemokratie stets verbunden blieb.
Dann geht er allerdings nach England. Da trifft er ja auf eine ganz andere Welt. Er hat sogar mal überlegt, nach Amerika zu gehen, weil Amerika vielleicht überhaupt dort die Zukunft sein. Das ist ein sich herausbewegen aus dieser ursprünglichen Szenerie. Wagner schwimmt natürlich immer in dieser deutsch-kleinstaatlich-fürstenherrlichen Suppe.
Und dort wird Wagner gefeiert. Durchaus weiterhin als Revolutionär, obwohl er seine Ideen von politischen Umwälzungen nach und nach aufgibt. Stattdessen verlagert er seinen revolutionären Ehrgeiz zunehmend auf den Bereich der Kunst. Im Laufe der 1860er Jahre wird der bayerische König Ludwig sein Mäzen und fördert später durch großzügige Kredite den Bau des Opernhauses in Bayreuth. Seine Opern konzipiert Wagner als Gesamtkunstwerke, die mit überwältigender Musik, opulenten Bühnenbildern, ausgefeilten Texten und komplexen Geschichten alle Sinne ansprechen. Und sie zumindest für die Dauer ihrer Aufführung Erlösung von aller Unbill der Moderne versprechen, meint Herfried Münkler.
Erlösung ist in vieler Hinsicht der Leitbegriff Wagners, wohingegen bei Marx Erlösung nur metaphorisch eine Rolle spielt. Eigentlich ist das, was er denkt, Befreiung. Befreiung von politischer Unterdrückung, Befreiung von ökonomischer Ausbeutung. Und das hat sicherlich damit was zu tun, dass Marx gewissermaßen dem Fortschrittsgedanken der Aufklärung zutiefst verhaftet ist. Wohingegen für Wagner eigentlich nur Erlösung in diesem Sinne eines fundamentalen Bruchs mit allem Vorhergegangenen die Auflösung des Rätsels der Menschheitsgeschichte sein kann.
In eine vergleichbare Richtung hatte auch der junge Marx mal gedacht. Da sprach er davon, die Menschheit werde durch eine soziale Revolution, so wörtlich, vom Reich der Notwendigkeit ins Reich der Freiheit übergehen. In diesem Bild schwang die alte religiöse Verheißung mit, auf heutige Entbehrungen werde dereinst der Übergang ins Himmelreich folgen. Nur dass Marxens Reich der Freiheit eben schon von dieser Welt sein sollte.
Gerade die Gegenüberstellung Reich der Notwendigkeit, Reich der Freiheit ist beim jungen Marx eigentlich fast als ein Bruch gedacht oder ein großer Sprung. Ab einem bestimmten Zeitpunkt glaubt er nicht mehr, dass es einen Sprung in ein Reich der Freiheit gibt, sondern er spricht dann eher davon, Zurückdrängung des Reichs der Notwendigkeit zum Zwecke der Vergrößerung des Reichs der Freiheit.
Wenn Marx aber selbst nicht mehr glaubt, dass die Geknechteten das Reich der Notwendigkeit vollständig hinter sich lassen können, dann verblasst er als Prophet einer goldenen Zukunft, als der im Kommunistischen Manifest noch erscheinen mochte.
Es sind, glaube ich, 12 Leute, die bei seiner Beerdigung in London dabei sind.
Wagner stirbt im selben Jahr 1883, aber als umjubelter Star. Seine Witwe Cosima sorgt dafür, dass die Bayreuther Festspiele auch nach seinem Tod weitergehen. Marx' Werk wird von seinem Freund Friedrich Engels in eine halbwegs konsumierbare Fassung gebracht und doch wieder popularisiert.
Sie fallen gewissermaßen in die Hände derer, die sie berühmt machen.
Im 20. Jahrhundert werden beide als Stichwortgeber antidemokratischer, radikaler Bewegungen benutzt. Wagner von völkischen, Marx von kommunistischen Parteien. Auch wenn Wagner zweifellos Antisemit war, kann man ihn nicht für die Verbrechen des Nationalsozialismus verantwortlich machen. Genauso wenig wie Marx für die des Stalinismus. Obwohl in beider Werk der Hang zur Radikalität angelegt ist, die leicht in Exzesse umschlägt. Wobei Wagner, wie schon anlässlich der Revolution von 1848, stets noch ein bisschen radikaler erscheint, urteilt Rahel Jeggi.
Mit der Verherrlichung von eben diesem gewaltförmig plötzlichen, diesem Moment der revolutionären Ekstase, das ist etwas, was ich bei Wagner ausgeprägt finde. Und demgegenüber ist Marx ja ein ganz anderes Temperament. Marx will die Gesellschaft nicht nur einfach irgendwie umstürzen und alles Bestehende niederreißen, sondern er tut das auf dem Weg einer Analyse der dem bestehenden innewohnenden Tendenzen. Das ist ein ganz anderer Zug.
Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verblassen allgemein revolutionäre Utopien und das Bedürfnis nach eindeutiger weltanschaulicher Positionierung. Die Nachwelt entdeckt wieder Ambivalenzen in den Werken beider. Die Bayreuther Festspiele versuchen Wagner regelmäßig ganz neu und immer wieder anders zu inszenieren. Und die Renaissance von Marx geht vor allem von der angelsächsischen Welt aus, wo er weniger als Prophet einer kommunistischen Zukunft gelesen wird, denn als Analytiker des Kapitalismus.
Ab morgen, dem 8. April, gibt es die beiden Ausstellungen parallel zu sehen im Deutschen Historischen Museum. Richard Wagner und das deutsche Gefühl endet im September. Karl Marx und der Kapitalismus schon einen knappen Monat eher im August. Das war es für heute mit den Antworten und aber auch wieder neuen Fragen aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal danke für Ihre Zeit. Die Musik in der Sendung, das war das Louis Matute Large Ensemble mit dem Album Our Folklore.